Damit
los!
Licht im Schacht, zwei Typen graben in der Bibel, Licht im Schacht.
Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von Licht im Schacht, zwei Typen graben in der Bibel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid auch noch am Bibelleseplan dran. Wenn nicht, nochmal der kleine Reminder unter dem
in den Shownotes sozusagen.
Shownotes heißt das, danke, genau. Da gibt es den Link zum Leseplan und immer der zweite Montag, da sind wir dran und lesen mit euch gemeinsam den Text und teilen unsere Gedanken. Ja, heute geht es um zwei Geschichten eigentlich, und in den Geschichten geht es um das Thema Geduld, Verspätung, und da will ich gleich mal einsteigen mit einer Frage an dich, Lars. Was war deine schlimmste Verspätung?
Was war meine schlimmste Verspätung? Also es gibt eigentlich... Also ich bin unglaublich selten zu spät. Ich hasse zu spät kommen. Aber ich kann mich an eine Verspätung erinnern, wo ich ja nur bedingt dran schuld war. Und zwar, ich habe euch ja bei der letzten Folge, glaube ich, erzählt, dass ich in Berlin studiert habe. Und in der Bewerbungsphase, als ich mich beworben habe an der Fachhochschule in Berlin, gab es dann irgendwann den sogenannten Bewerbertag, wo wir praktisch zum Bewerbungsgespräch kommen mussten. Und ich habe mir extra 5 Stunden vorher bin ich losgefahren. Also man muss vielleicht wissen, von uns hier bis nach Berlin sind vielleicht 3,5 Stunden Fahrt, würde ich so schätzen.
Ja.
Und ich hatte 5,5 ungefähr hatte ich eingeplant. Und nun muss man wissen, dass es damals nicht so irgendwie auf dem Handy, einfach auf dem Smartphone so Google Maps gab, sondern du musstest dir, also es gab schon Google, so alt bin ich jetzt nun wirklich nicht, also es gab Google zu der Zeit, aber du musstest dir das am Computer angucken, hast praktisch die Strecke eingegeben und hast dir die wichtigsten Autobahnen und wo du runter musst und wie immer, hast du dir dann irgendwie eingeprägt oder super Notizen gemacht. Und ich bin damals, ich wusste, ich muss auf der A4 Richtung Dresden, ich muss dann auf der A13 Richtung Berlin und ich muss am Schönefelder Kreuz auf die A10 im Berliner Ring fahren, um dann rüberzukommen Richtung Zehlendorf. In Zehlendorf war das Ding. Und ich bin fröhlich losgefahren, es lief auch am Anfang alles gut mit meinem Billo 65 PS, Opel Astra, da gibt es noch eine andere Story, Rückzug wurde ich dann geblitzt mit 95 in der Baustelle bei erlaubten 60, Nachschulung und so weiter, aber das spielt jetzt ja erstmal keine Rolle. Jedenfalls bin ich schön fröhlich losgefahren, bin von der A4 schön auf die A13 gekommen, Richtung Berlin, und dann habe ich aber das Schönefelder Kreuz verpasst. Also entweder ich habe geträumt, keine Ahnung. Ich bin einfach gerade nach Ost-Berlin reingefahren und in Ost-Berlin bin ich wirklich, ich habe mich absolut verfriemelt. Es war ja plötzlich, hat dein Plan, denn du sozusagen die wenigen Stichpunkte, die du aufgeschrieben hast, hat alles nicht mehr hingehauen. Du hattest keine Karte, du hattest kein Handy, auf dem du irgendwie nochmal was gucken konntest, weil das waren Billo-Handys damals im Vergleich zu heute. Und dann stak ich in Ost-Berlin fest. Also mit dem absoluten Unwissen als Fahranfänger in der Stadt. Und es war immer wieder, ich kann mich daran erinnern, da gab es so eine Kreuzung, da gab es immer wieder einen Zwingpfeil. Ich musste in die andere Richtung, um wieder zurückzukommen, aber der Zwingpfeil zeigte immer wieder entgegengesetzt. Und da bin ich immer dieselbe Runde irgendwie gefahren. Ich bin dann, also da war ich wirklich kurz vorm Verzweifeln. Also ich bin dann irgendwann in so eine Bushaltestelle reingefahren, mein Gesicht in meinen Händen vergraben und habe einfach geheult. Weil ich wusste, jetzt zu dem Moment, also ich war dann 1,5 Stunden oder 2 Stunden war ich dann in Ost-Berlin gefangen, bin nie rausgekommen, aber wie DDR-Zeiten, nur dass es keine Mauer war, sondern ich einfach nicht wusste, wie es geht, wie ich rauskommen sollte. Und habe einfach geheult und habe gebetet, Herr, wie soll ich jetzt dorthin kommen? Ich habe keine Idee mehr. Und habe dann versucht, dort anzurufen in der Fachhochschule, dort ist aber niemand rangegangen. Das war, glaube ich, auch an einem Samstag, einem Wochenendtag, da war das Büro auch nicht besetzt. Also ich konnte nicht mal sagen, dass ich zu spät kommen werde. Und dann dachte ich, scheiß drauf, jetzt probierst du es nochmal, noch eine andere Straße genommen. Und dann stand dort jemand an einer Bushaltestelle. Und ich dachte, du fragst jetzt. Hab dort nochmal an der nächsten Bushaltestelle wieder angehalten, hab den Typen damals gefragt, oder ich weiß nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war. Und jedenfalls sagte die Person zu mir, ich muss dorthin. Ich muss nach Zehlendorf. Da würde ich gleich mitfahren, dann zeige ich dir, wo es ist. Und dann ist die Person eingestiegen.
Sehr cool.
Und wir sind nach Zehlendorf gefahren. Ich habe sie dann dorthin geschafft, wo sie hin wollte. Und ich musste eine kurze Strecke wieder zurückfahren zu dieser Fachhochschule. Natürlich nur zu spät zum Vorstellungsgespräch. Das war übrigens auch meine einzige Bewerbung. Also ich hatte keine andere Hochschule irgendwie, die noch in Frage kam.
Ja.
Und dann war das Coole, dass ich dann reinkomme. Und der Raum, wo die praktisch die ganzen Bewerber eingeladen haben, war zu klein. Also keine Ahnung, wie sowas passieren kann. Du weißt ja im Vorfeld, wie viele kommen werden und wie viele sich zurückgemeldet haben, beziehungsweise wie viele du angeschrieben hast. Der war zu klein und es standen ungefähr 5 Mann draußen auf dem Gang. Und ich habe mich dann einfach davor geschlichen. Also es ging praktisch nicht mit Einzelgesprächen los, sondern es ging mit einer Art Gruppengespräch los, wo man so die Schule vorgestellt hat, dies, das, Ananas. Und ich habe mich einfach dazugestellt und es hat keiner gemerkt. Also es hat keiner gemerkt, dass ich schlussendlich viel zu spät zu dem Bewerbungsgespräch gekommen bin. Und von den 80 Teilnehmern wurden nur 40 genommen und ich war dabei. Also es hat alles funktioniert. Aber das war für mich so das Schlimmste, zu spät kommen, was ich erlebt habe.
Was aber dann gar keine Auswirkung hatte, aber es war stressig.
Aber in dem Moment weißt du das ja oftmals nicht.
Ja, genau.
Ne? Also in dem Moment denkst du ja, keine Ahnung, was soll das jetzt werden?
Die Welt geht unter.
Die Welt geht unter und ja, schlussendlich ist sie nicht untergegangen. Ich habe studieren können und sitze heute hier als studierter Gemeindepädagoge.
Mensch.
Wahnsinn. Ja, jetzt habe ich natürlich eine Frage auch an dich in dem Zusammenhang. Was sind so Dinge, auf die du super ungern warten musst?
Ich glaube, die bessere Frage wäre, was sind Dinge, auf die du nicht ungern wartest? Also ich bin, würde ich sagen, schon sehr ungeduldig und hoffe eigentlich auch immer noch, dass es sich irgendwann mal ändert. Aber bis jetzt ist da nicht viel passiert. Und darum finde ich Warten generell übelst herausfordernd. Also egal auf was, mir dauert selbst ein Amazon Prime-Paket zu lang. Manchmal bin ich dann wirklich, wenn ich irgendwas unbedingt wollte, lieber in den Technikladen gefahren, obwohl ich wusste, das ist teurer, weil ich keinen Bock hatte, diese 2 Tage zu warten, bis es mit der Post kommt oder so. Also ich kann ganz schlecht warten. Wenn ich eine Idee habe, will ich die auch eigentlich sofort umsetzen. Aber auch im Blick auf Menschen. Also ich merke ganz oft, dass mich Menschen nerven. Die können aber gar nichts dafür. Ich bin einfach zu schnell in meinem Denken oder so. Also gerade mit meinen Kindern essen, das fordert mich wirklich jeden Tag wieder heraus. Ich habe meine 2 Brodeln reingefuttert in Rekordzeit. Auch da bin ich immer schnell, warum auch immer. Und dann sehe ich, wie meine Tochter sich erst aufgeschnitten hat und in die Luft guckt. Und dann gefühlt das erste Stück Butter drauf streicht. Ich denke, oh, ich werde hier noch eine halbe Stunde sitzen müssen. Und es fällt mir übelst schwer.
Also das französische Prinzip, so sich richtig Zeit lassen zu essen, damit kannst du nichts anfangen. Raclette, machst du gerne Raclette?
Nee, finde ich furchtbar.
Ey, das ist echt furchtbar. Du hast diesen kleinen Schieber, den du dort reinschiebst und passt kaum was drauf. Und du weißt, es ist höchstens was für einen hohlen Zahn, was du dort machst. Und du wartest schon für den hohlen Zahn gefühlt ewig. Also ich hasse das.
Ich verstehe das Konzept nicht.
Genau. Ja. Wie sie alle zu Silvester anfangen, sich dort so ein Raclette auszuleihen und jedes Mal in Freundesgruppen, habt ihr noch ein Raclette? Ja, wir haben ein paar Gäste. Und ich denke, ey, ich würde mir so ein Teil nie kaufen.
Ja. Nee, aber generell, wie gesagt, auf den Aufzug warten oder so. Also vielleicht kennt ihr das auch, dieses man drückt, ne, kommt nicht gleich, man drückt nochmal. Also ich bin dieser Typ. Das fällt mir echt schwer, geduldig zu sein. Aber auch zum Beispiel Menschen, die langsam sind, also zum einen bewundere ich das, wenn Menschen sich so Zeit nehmen können für Sachen, weil ich das schlecht kann. Zum anderen regen mich solche Leute aber auch auf. Also Leute, die einfach lange brauchen für ganz normale Sachen. Das finde ich herausfordernd. Ich habe mal mit jemandem gebaut, der so unglaublich genau und langsam war. Das war krass, das Ergebnis war der Hammer. Aber ich stand die ganze Zeit daneben und dachte, ja, wäre fertig, weiter jetzt. Ich habe noch mehr vor heute als dieses eine Stück.
Also würde dich diese Szene bei Zoomania, wo der Typ dort in dieser Behörde oder was ist, wo die Faultiere nur arbeiten, das würde dich mega anpissen sozusagen.
Ja.
Und dann, hast du den Witz schon gehört?
Ja, genau, das. Ja, auch wenn Menschen langsam oder nicht langsam reden, sondern nicht zum Punkt kommen.
Ja.
Und man denkt, oh, das, was du gerade in 5 Minuten gesagt hast, das hätte man in einem Satz sagen können. So long story short, wann kommt jetzt der Punkt? Aber genau. Aber ich weiß, dass es nicht gut ist. Also mich regt es dann bei Leuten auf, die nerven mich, obwohl sie eigentlich nichts falsch gemacht haben. Ich wäre irgendwie innerlich unruhig und aggressiv.
Bist du da auch einer, der bei WhatsApp Sprachnachrichten dann sozusagen auf die Schneller-Taste drückt?
Ja. Damit die diese Funktion liebe ich. Also seit die rausgekommen ist, es gibt Leute, da geht es nicht. Die reden so schnell, die versteht man nicht mehr. Aber bei den meisten Menschen, das kann man locker auf 1,5 anhören und versteht es noch und hat wieder Lebenszeit gespart. Aber ich habe mal gehört oder das Zitat gelesen, geduldige Menschen haben oft weniger Stress und bessere Beziehungen. Und ich glaube, das stimmt schon, weil ich merke, dass meine Ungeduld oft, dass es mich dann Leute nerven, die aber eigentlich nichts falsch gemacht haben.
Aber betrifft deine Ungeduld alle Lebensbereiche oder gibt es so Lebensbereiche, wo du ungeduldig bist und bei anderen hast du unglaublich viel Geduld? Also ich bin zum Beispiel Angler und ich habe im letzten Jahr, ich musste jetzt mein Fangbuch wieder abgeben im Januar und ich habe keinen Fisch gefangen. Oh ja, ich habe einen Fisch gefangen. Einen Flussbarsch habe ich gefangen. Aber ich habe unzählige Stunden am Gewässer verbracht und habe den Schwimmer beobachtet oder habe Spinfishing hier reingeleiert und es ist nichts passiert. Das wäre sozusagen absolut nicht dein Hobby. Oder gibt es Bereiche, wo du sagst, da stört es mich nicht so und da stört es mich schon?
Es ist ja, glaube ich, immer so die Frage, dass man denkt, ich verschwende gerade Zeit. Als wenn ich auf einen Aufzug warte, an der roten Ampel stehe, dieser Gedanke, ich verschwende gerade Zeit und darum nervt es. Und manchmal verschwendet man ja aber auch gern Zeit. Also keine Ahnung, ich liebe zum Beispiel Saunieren. Und jemand anderes würde auch sagen, ich bin da zu ungeduldig, eine Viertelstunde drin rumzusitzen und einfach zu schwitzen. Aber das finde ich jetzt wieder super. Okay. Aber insgesamt bin ich, glaube ich, schon in fast allen Lebensbereichen sehr ungeduldig.
Gut, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt in den Bibeltext. Und bevor wir das tun, würde ich ein Gebet sprechen. Hey, Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass du zu uns sprechen willst durch dein Wort. Das wollen wir jetzt von dir erbitten. Sprich du zu uns in unsere Herzen. Amen.
Amen.
Ja, unser Text heute, der steht bei Lukas 8, die Verse 40 bis 56. Ich lese ihn uns vor. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren. Die lag in den letzten Zügen. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Und eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von keinem geheilt werden. Die trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus fragte, wer hat mich berührt? Als es aber alle abstritten, sprach Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als aber die Frau sah, dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Als er aber noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Als er aber in das Haus kam, ließ er niemanden mit hineingehen, als Petrus und Johannes und Jakobus und den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber nahm sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Und ihr Geist kam wieder und sie stand sogleich auf. Und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Und ihre Eltern entsetzten sich. Er aber gebot ihnen, niemanden zu sagen, was geschehen war. Bis hierhin der Text für heute. Und ich muss sagen, ey, ich habe am Anfang gedacht, mega voll, da passiert unglaublich viel. Was wollen wir hier in unseren 4 Punkten, sage ich mal, so kurz den Zuhörern mitgeben? Und habe ein bisschen gehadert tatsächlich. Manchmal beschwert man sich, dass man irgendwie aus dem Text wenig rausholt. Hier ist gerade der umgedrehte Fall. Hier habe ich das Gefühl, ach du liebe Zeit, worauf begrenzt man sich ja überhaupt? Aber ich bin tatsächlich zuerst bei dieser Frau hängen geblieben. Also sozusagen die Geschichte in der Geschichte. Vers 43, wo es heißt, und eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von keinem geheilt werden. Und ich habe so gedacht, ey, 12 Jahre körperliches Leid ist unvorstellbar. Ja. Also ich komme ja schon an meine Grenzen, wenn ich, keine Ahnung, mal 2 Wochen die Grippe habe oder
Männer schnüpfen.
Und die Frau, die hat einfach 12 Jahre gelitten. Und was ja eigentlich noch viel schlimmer ist, ist die Krankheit als solches. Durch ihren andauernden Blutfluss war sie ja nach jüdischem Gesetz zeremoniell unrein. Das bedeutet, niemand durfte diese Frau berühren. Und umgedreht, diese Frau durfte auch niemand berühren. Also völlige Isolation. Ich persönlich kann mir diese Einsamkeit kaum vorstellen, die damit einhergeht. Ne? Du darfst niemanden berühren und niemand anders darf dich berühren. weiß nicht, ob du Seven vs. Wild angeguckt hast. So. Nein. Also ich habe so die ersten, bei der zweiten Staffel habe ich mich ja sogar beworben gehabt. Gibt es noch so ein Bewerbungsvideo auf YouTube.
Ha, das kenne ich.
Das nur am Rand. Aber bei der ersten Staffel, das fand ich spannend. Die Leute haben sich ja immer selber gefilmt, wie sie 7 Tage in der Wildnis alleine überleben. Und man nimmt ja am Anfang an, das größte Problem, was die haben, ist Essensbeschaffung oder wie bequem kannst du schlafen auf irgendwelchen Stöckern, die du dir dort zurecht gemacht hast oder irgendwelchen Moosbetten. Aber das Problem, was alle hatten, und das fand ich erstaunlich, war es, dass sie nicht damit klarkommen mit dieser Einsamkeit. Dass sie mit niemandem reden können, dass sie mit niemandem irgendwie agieren können, sondern dass sie völlig allein sind. Da reden wir von 7 Tagen.
Also sie hatten nach 12 Jahre.
Ja. Genau, und die Frau hat 12 Jahre Einsamkeit. Und ich frage mich, wie diese Frau wohl gelitten hat. Und ich glaube, dass dieses Thema, also das Thema Einsamkeit, nicht eins ist, was irgendwie nur in der Bibel interessant ist, sondern was ja bis heute tatsächlich ein Thema ist.
Ja.
Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie nur die alleinstehenden Rentner, die so den ganzen Tag zum Fenster rausgucken und gucken, was die Nachbarn gerade machen. By the way, unser Nachbar, der tut gerade hier Baumstumpf rausfräsen mit so einem Baumstumpf-Rausfräsgerät. Der hat pünktlich angefangen, wo wir den Podcast starten wollten. Ich hoffe, das beeinflusst hier die Aufnahme. Nee. Aber ich meine praktisch nicht nur diese Rentner, die zum Fenster rausgucken, da gibt es auch unglaublich viele Einsamen, sondern ich glaube, dass gerade auch unter Jugend, jungen Leuten, unglaublich viele in Einsamkeit leben. Obwohl wir ja in einer Zeit eigentlich leben, wo man meint, es müsste eigentlich gar nicht vorkommen. Du bist so vielseitig connected durch Social Media, durch WhatsApp. Du bist integriert in der Schule, in der Klasse, im Beruf, auf Arbeit. Also du hast eigentlich immer Menschen um dich herum und trotzdem diese Einsamkeit. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was es durchaus auch heute noch extrem gibt.
Ich habe jetzt in einem anderen Podcast gehört, die Generation 20 bis Mitte 30 hat in puncto Einsamkeit sogar die alleinstehenden Rentner überholt. Also obwohl sie oft viele Leute um sich haben, obwohl sie viel das Handy haben und damit irgendwie in Kontakt sind, sind die gefühlt einsamer als die Rentner, die allein zum Teil auf dem Pflegebett oder so liegen. Das finde ich schon krass.
Und ich habe mich so gefragt, warum ist das so? Und eine meiner Lösungen oder eine Sache, wo ich dran denken musste, ich glaube, heute liegt es ja nicht an irgendeiner Krankheit, dass Leute deswegen irgendwie einsam sind, sondern ich glaube, das Problem, was wir heute haben, ist so dieser Egoismus. Ich umgebe mich mit Menschen, die mir was bringen, die vermeintlich cool sind oder die mir etwas nützen. Oder die mich vielleicht selber irgendwie in einem besseren Licht dastehen lassen. Und bei dieser Denke gibt es aber immer Verlierer. Es wird immer die Menschen geben, die ich nicht cool genug finde, die mir nichts nützen oder keine Ahnung. Aber es wird immer Verlierer geben und die werden dann in unserer Zeit auch in diesem Egoismusdenken auch links liegen gelassen. Die werden ausgegrenzt, in vielen Fällen vielleicht sogar in der Schule gemobbt. Also in dem einzigen Moment, wo ich mit anderen Menschen zusammenkommen könnte, erfahre ich sogar noch Mobbing. Also ich glaube, Einsamkeit ist heute auch noch absolut aktuell. Und ich glaube, dass es sogar eine Einsamkeit gibt, bei der ich zwar von Menschen umgeben bin und trotzdem mich einsam fühle. Also diese gefühlte Einsamkeit. Na, also Einsamkeit kann ja einmal sein, ich sitze allein in meinem Zimmer Tag für Tag auf meiner Bettkante und kein Schwein ruft mich an, wie es mal im Song heißt.
Ja.
Aber es gibt ja auch eine Einsamkeit, ich bin ständig von Menschen umgeben und trotzdem fühle ich mich einsam. Weil ich den Eindruck habe, die Leute um mich herum, die verstehen mich überhaupt nicht, die kennen mich nie wirklich. Oder ich muss mich eigentlich ganz anders geben, um überhaupt zu dieser Gruppe dazuzugehören. Und das strengt mich unglaublich an, jemand anders sein zu müssen, um irgendwie hier dabei zu sein. Oder eigene Meinungen nie äußern zu können, weil man das Gefühl hat, wenn ich das in dieser Gruppe tue, in dieser Gemeinschaft, dann bin ich raus. Und darum mache ich es nicht. Und ich rede eigentlich immer gegen das, was ich selber glaube und wovon ich überzeugt bin. Und es strengt nur an. Und dann geht es ja hier weiter in diesem Text, ich lese euch mal den nächsten Vers. Die trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Die Frau, habe ich den Eindruck, oder wird für mich in diesem Text deutlich, ist voller Scham. Die ist so voller Scham, dass sie es nicht wagt, Jesus von vorn zu begegnen, also ihm ins Angesicht zu schauen und sagen, ey Jesus, ich habe ein Problem. Sondern sie schleicht sich durch das Gedränge irgendwie durch, im Schutz des Gedränges, wenn man so will, von hinten an Jesus heran und berührt dieses Gewand. Und ich glaube, nicht nur Einsamkeit kann unglaublich zerstörerisch sein, sondern auch Scham kann mega zerstörerisch sein. Auch Scham kann letztlich auch wieder einsam machen. Also wenn ich das Gefühl habe, nicht, dass ich Fehler mache, sondern dass ich der Fehler bin, dann meide ich manchmal auch bewusst sozusagen Gemeinschaft, Und das ist wie so ein Teufelskreis. Und weil ich die Gemeinschaft meide, bin ich einsam. Und weil ich einsam bin, verstärkt sich das Gefühl, ich bin der Fehler.
Man kennt es ja vielleicht auch, wenn man irgendwie in Gruppen ist und manchmal denkt, oh, ich sage hier lieber nichts. Weil was ich jetzt sage, ist eh nicht gut genug oder die anderen haben eben die besseren Kommentare oder ich gehöre nicht so richtig rein. Also da ist man zwar unter Leuten, aber trotzdem irgendwie einsam und schämt sich vielleicht irgendwie auch oder ist so voller Scham, dass man nicht an der richtigen Stelle ist. Und ich glaube, so ging es der Frau ja 12 Jahre lang. Die war ja nicht wirklich allein. Die war sicherlich irgendwie auch unter Leuten, aber immer unberührbar und immer haben ja alle das Gefühl gegeben, ja, du hast halt ein Problem. Ja. Oder du bist das Problem für uns auch.
Genau, du bist das Problem. Ja. Dabei bleibt es aber ja nicht stehen im Text, sondern dann passiert das Wunder. Und dann heißt es hier, und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Dann passiert das Wunder. Sie wird geheilt, nach 12 Jahren geheilt. Also ich kann mir das nicht vorstellen, was das in dieser Frau auch ausgelöst haben muss, dass sie plötzlich 12 Jahre Einsamkeit, Scham, Unberührbarkeit und plötzlich wird sie geheilt. Nicht, weil das Gewand von Jesus irgendwie so Hyperkräfte hat, sondern ich bin überzeugt davon, sie wurde geheilt, weil sie sich bewusst mit Glauben in die Gegenwart von Jesus begeben hat. Und mit einem Mal ist sie eben nicht mehr die Unberührbare. Sie berührt, sie beginnt sozusagen als erstes Jesus zu berühren und sie wird selbst dadurch wieder berührbar. Auf einmal ist sie wieder in der Gemeinschaft der Menschen angekommen. Und das finde ich genial in dem Text, da bin ich sozusagen hängen geblieben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass von dem Moment ab diese Frau ein fester Teil der Jesus-Nachfolger geworden ist. Dass sie plötzlich auch eine Gruppe hatte, wo sie sich dazugehörig fühlte und wo sie plötzlich nicht mehr einsam war. Und das finde ich mega bewegend. Auch das, was dann passiert, wie sie Jesus ins Angesicht alles erzählt, was sie so lange kaputt gemacht hat. Also Vers 47, da heißt es, als aber die Frau sah, dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden ist. Ich lese daraus, dass es so richtig aus ihr herausgesprudelt hat. Alles, was sich 12 Jahre irgendwie aufgestaut hat, alles, was bisher in ihrem Herzen nur war, was sie gedacht hat, was sie traurig gemacht hat, was sie fertig gemacht hat. Und jetzt erzählt die das alles vor Jesus und ihr ist es völlig egal, dass da eine riesen Gruppe da drum herum steht und das mit anhört, sondern sie erzählt das einfach. Und dann diese Antwort von Jesus, und damit will ich mit meinem Punkt langsam zu Ende kommen, diese Antwort von Jesus, der sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Dieser Zuspruch, den Jesus der Frau macht, geh hin in Frieden. 12 Jahre hatte die Frau ein friedloses, ein einsames, ein schambehaftetes Herz und jetzt spricht Jesus ihr Frieden zu. Und damit steht für mich diese Geschichte für viele Geschichten aus der Bibel, in denen die Begegnung mit Jesus zu so einem friedvollen Herz führt. Und ich glaube, dass das super aktuell auch heute noch ist. Ich bin überzeugt davon, dass es unglaublich viele Menschen in unserer Welt gibt, die sind mega unzufrieden in ihrem Herz. Die haben ein mega friedloses Herz. Vielleicht nicht wegen einer Krankheit, vielleicht wegen ganz anderen Gründen. Aber ihr Herz, ihre Seele ist unruhig. Und dann kommt dieser Jesus und in der Begegnung passiert es, dass einem friedlosen Herz ein friedvolles Herz wird. Und das wünsche ich uns eigentlich allen immer wieder. So an den Stellen, wo wir aktuell hadern, ja, friedlos sind. Genau.
Vielleicht noch kurz dazu, weil du hast am Anfang ja gesagt, die Einsamkeit hat oft was mit Egoismus zu tun. Ich glaube, dass es ja auch heute noch so ist. Also wenn man manchmal weiß man vielleicht, die Oma könnte man mal wieder besuchen, aber eigentlich hat man keine Zeit oder denkt, meine Aufgaben sind wichtiger. Also ich denke auch heute noch entsteht Einsamkeit eigentlich oft, wenn man dem auf den Grund geht, aus Egoismus. Oder auch die Frau. Also ich habe vorhin nochmal nachgelesen, in deren Mose-Stellen, da steht, wenn man so eine Frau anrührt, ist man 7 Tage unrein. Aber da steht erstmal nicht, dass es verboten ist. Also vielleicht hätten sich auch Leute erbarmen können. Und Jesus lässt ja auch zu, dass er berührt wird. Er wusste das ja irgendwie auch. Aber er lässt es zu, weil er sagt, es ist mir wichtiger, dass der Frau geholfen wird, als mein Zustand.
Ja.
Okay, danke für deinen Punkt. Ich habe einen kurzen ersten Punkt, so habe ich mich gefragt, das sind ja übelst viele Leute, da steht ja, das war ein Drängen, also es war eine Menschenmasse irgendwie da, alle waren irgendwie neugierig, sie hatten gehört, da kommt so ein krasser Typ, der hat schon Leute geheilt, ich denke, dort waren auch andere Kranke, also das steht jetzt nicht hier, aber das vermute ich einfach mal und viele Leute wollten irgendwie was von Jesus, aber nur bei dieser einen Frau in dieser Masse passiert was und das fand ich schon spannend, also dieses was ist mit den anderen? Jesus heilt erstmal nicht alle, das ist ein Fakt. Das kommt ja auch an anderen Stellen, steht das ja auch. Er heilt andere nicht, was auch zeigt, Heilung ist nicht der Fokus. Also es geht nicht im Glauben darum, dass jeder heil wird, also gesund wird körperlich. Und Glaube an Jesus ist nicht zuerst irgendwie eine Medizin, sondern es geht ja um noch viel mehr. Jesus sagt ja immer, ich muss Reich Gottes verkünden, die Leute müssen Buße tun, an mich glauben, ewiges Leben haben. Das ist viel wichtiger, als körperlich gesund zu sein. Trotzdem ist ja so die Frage, die anderen kommen irgendwie mit Neugier, sind schaulustig, wollen irgendwie ein cooles Erlebnis haben, wollen irgendwie so vielleicht ein Add-on für ihr Leben, noch irgendeinen coolen Segen abholen oder vielleicht doch noch geheilt werden. Aber die Frau setzt gefühlt alles auf diese Karte und riskiert dafür ja auch viel. Also jeden, den die dort weggecheckt hat auf dem Weg zu Jesus, jeder von denen musste in Quarantäne, also ja, laut Mosegesetz. Und jeder, der das mitgekriegt hat, wird die Frau zutiefst dafür gehasst haben. Die durften dann nicht zum Gottesdienst gehen und so. Das war schon krass. Und die setzt aber all in auf Jesus und hätte ja auch aufgeben können. Also ich denke mir dann so 12 Jahre, ich kann mir vorstellen, ich hätte eher aufgegeben. Aber sie hat nicht nach 11,5 aufgegeben, sondern sagt, hey, jetzt meine Chance. Ich gehe mit meiner Not zu Jesus. Ich setze all in auf diese Karte. Mir egal, was die anderen denken, und kommt zu Jesus im Glauben, in einer riesengroßen Erwartung, dass er was tun kann. Und es passiert. Und es ist schon irgendwie der Unterschied zu den ganzen anderen 100 Leuten, die einfach neugierig, schaulustig dort rumstehen. Und ich habe mir dann so gedacht, wie ist das heute? Also ich glaube schon, dass wir oft irgendwie viel über Jesus wissen oder was wissen wollen, darum vielleicht auch zur Veranstaltung gehen, dass wir uns Segen abholen wollen, aber dieses erwarte ich wirklich alles von ihm, gehe ich wirklich all in bei ihm, ist schon nochmal ein anderer Schritt. Oder auch, wie höre ich eine Predigt? Will ich unterhalten werden? Will ich irgendwie mal lachen oder mein Wissen, mein Glauben ein Stück erweitern? Oder sage ich, hey, Jesus darf damit in mein Herz sprechen und mich wirklich umkrempeln? Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied von der Menge und der Frau und auch wie wir heute mit Jesus umgehen.
Auf jeden Fall. Also gerade weil du das sagtest mit der Predigt, erwarte ich sozusagen von der Predigt, dass sie in mein Leben reinspricht, wo ich Veränderungspotenzial habe, wo ich mich noch verändern muss. Oder erwarte ich von der Predigt, wo sie mich einfach nur bestärkt in dem, was ich sowieso schon tue.
Ja.
Ja, also das ist schon eine unterschiedliche Herangehensweise. Ne?
Ja.
Erwarte ich noch Veränderungen? Ja, ich bin das zweite Mal hängen geblieben bei diesem Vers 52. Wir müssen nämlich ein kleines Bild auf die Uhr schauen, sonst wäre ich gerne nochmal bei dir eingestiegen. Da heißt es, sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Also Vers 53 noch mit. Dieser eine Typ hat gesagt, die ist tot. Und Jesus sagt, sie schläft. Und ich habe so gedacht, dieser Widerspruch, da steckt für mich so die Begrenztheit unseres Lebens und Denkens darin. Wir Menschen kennen so ein Game-Over-Gefühl. Also wenn nichts mehr geht. Wir Menschen haben sozusagen, wir stoßen an Grenzen. Also unser normales Leben besteht eigentlich ständig aus an Grenzen stoßen. Ob das physikalisch bedingt ist, also wenn ein Apfel jetzt gehen lässt, dann fällt er runter. Die Grenze der Physik ist einfach, der fällt runter, der fällt nicht plötzlich hoch, sondern der fällt runter. Oder ob das biologisch bedingt ist, wir stoßen mit unseren Kräften an irgendwelche Grenzen, wo wir sagen, ich schaff das jetzt nicht mehr oder ich krieg das zeitlich nicht hin. Also wir stoßen auch mit unserer Zeit an unsere Grenzen. Unser Leben ist eigentlich ständig Grenzen unterworfen. Und viele von den Grenzen lassen sich ja faktisch sogar wissenschaftlich beweisen. Wir merken das ja auch jeden Tag. Und auch in der Geschichte ist von so einer letzten Grenze die Rede, der Tod. Also Tod ist Tod, da sind wir uns alle einig. Also da kannst du diskutieren, mit wem du willst, Tod ist Tod. Und Jesus lässt sich aber von unserer Begrenztheit nicht einschüchtern. Der hätte ja auch sagen können, so auf dem Absatz kehrt machen nach dem Motto, schade, wir haben es probiert, ich war ein bisschen zu spät hier in der Situation drin. Das sagt Jesus nicht, sondern Jesus sagt, die schläft nur. Also für Gott ist selbst der Tod allenfalls ein Nickerchen. Und Jesus weckt das Mädchen tatsächlich ja dann in der Geschichte auch auf. Und ich habe so gedacht, wenn wir Gott heute in unsere Grenzen zwingen, dann ist er eigentlich nicht Gott. Gott ist nicht eingeschlossen im Rahmen des Machbaren. Dort, wo wir Gott einschließen im Rahmen des Machbaren, dort hat er eigentlich Gottsein verloren.
Ja.
Dort glauben wir nicht mehr an den Gott, sondern an irgendwas, aber nicht an Gott. Gott, die Auszeichnung Gottes ist ja, dass er gerade außerhalb unseres Rahmens liegt, unseres denkerischen Rahmens, unseres Rahmens der Möglichkeiten. Gott ist außerhalb aller unserer Grenzen und Vorstellungskraft. Eine Heilung haben die Eltern sich noch vorstellen können. Das sehen wir ja auch in dem Text. Und dann kommt dieser Dude und sagt, ja, macht keinen Sinn mehr. Schicken fort, Jesus. Ja. Da soll er seine Zeit nicht verschwenden. Also Tod war sozusagen außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Bei Tod konnten sie es nicht mehr vorstellen. Und ich habe immer wieder erlebt, und ich lese es auch so in der Bibel, dass für Gott gerade dort der Spaß anfängt, an den Grenzen, wo wir sozusagen an die Grenzen des Machbaren gestoßen sind. Hm. Erst dann kann Gott sich ja als Gott zeigen und nicht als Zufall oder, naja, hast es doch mit eigener Kraft und auf der letzten Rille noch geschafft, sondern dort, wo wir an eine unmachbare Grenze stoßen, dort fängt für Gott eigentlich erst der Spaß an zu helfen. Und die Frage, die ich mir heute so gestellt habe, wo begrenze ich in meinen Gebeten Gott? Also ich habe das mal in einer Jugendstunde gesagt, ey, angenommen morgen soll das Wetter schön werden zu 50% oder zu 50% Regen, bete ich dann noch für schönes Wetter. Wenn es morgen heißt 70% Regen und 30% schön, bete ich dann noch für schönes Wetter. Und was ist, wenn es 85% sind, 90, 95%? Ab wann ist sozusagen, kann ich es mir nicht mehr vorstellen? Und ich glaube, diese Grenze hat jeder von uns.
Ja.
Und die Bibel zeigt mir an solchen Geschichten, ey, die Grenzen braucht ihr nicht haben. Wenn ihr zu diesem lebendigen Gott gehört, dann dürft ihr wissen, der hat Möglichkeiten, selbst wo ihr mit jeglichen Latein am Ende seid. Und es hat mich so nochmal so, ja, getriggert, das ist jetzt negativ, aber so angesprochen, habe ich eigentlich den Mut, in meinem Alltag über Machbarkeitsgrenzen hinaus zu beten. Und das heißt nicht, dass jede Machbarkeitsgrenze überschritten wird und Gott da ständig in meinem Umfeld irgendwie Tote auferweckt und Gesundheit schenkt in einer ausweglosen Situation. Aber je häufiger ich das tue, über Machbarkeitsgrenzen hinaus zu beten, desto häufiger werde ich auch Wunder erleben.
Ja.
Und dort, wo ich es nicht tue, werde ich es auch gar nicht erleben. Das war so ein Punkt, wo ich noch hängen geblieben bin.
Cool, danke. Ich bin noch hängen geblieben an dem Glaube nur. Also das steht im Vers 50, wo die dann sagen, ist gestorben. Und Jesus sagt, nee, kein Stress. Friede sei mit dir, glaube nur. Ich stelle mir die Situation vor, der Jairus hat ja schon, bevor diese Frau überhaupt in die Geschichte kommt, Jesus angefragt. Da würde ich schon denken, ich bin doch zuerst dran. Also warum jetzt diese Frau? Meine Tochter ist doch erstmal wichtiger. Die hatte jetzt 12 Jahre Blutfluss. Der halbe Tag mehr ist jetzt auch schon egal. Jetzt müsste man erstmal meine Tochter heilen.
Ja.
Und dann hört sich Jesus noch die Geschichte dieser Frau an. Also hier steht da dann, dass die Frau das alles erzählt. Und ich stelle mir vor, wie der Jairus dort steht. Er weiß, seine Tochter liegt im Sterben. Und Jesus hört der Frau zu, bei welchen Ärzten sie schon war und welcher Arzt besonders gut war und wenn man vielleicht lieber mal bei der Ärztekammer melden sollte und wer wie viel Geld er abgezockt hat. Also da wäre ich schon ungeduldig vom drüber nachdenken. Und das muss für den Jairus krass gewesen sein. Und dann sagt Jesus noch, bleib entspannt, glaube nur. Das finde ich krass. In der Situation, also ich merke, dass mir das unglaublich schwerfällt. In Situationen, wo es gerade drunter und drüber geht, glaube nur ist ja irgendwie erstmal was Untätiges. Einfach darauf vertrauen, dass Gott es machen wird. Vielleicht ganz praktisch bedeutet das zu beten in der Situation. Aber ich denke so oft, ich muss jetzt handeln. Ich muss jetzt irgendwas tun, dass es vorangeht. Alles andere ist so untätig. Und darum finde ich das persönlich sehr herausfordernd und gleichzeitig aber auch übelst ermutigend, weil, wie du schon sagst, oft kann man ja auch nichts mehr anderes machen. Also manchmal ist man an der Grenze und dann bleibt es dabei zu glauben. Und bei beiden, bei dem Jairus und auch bei der Frau, ist es am Ende irgendwie der Glaube, der das Entscheidende ist. Also da sagt zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Und bei dem Mann sagt er, glaube nur und es wird gut werden. Also in beiden Fällen legt Jesus darauf an. Und ich habe mal in der Predigt gehört, das fand ich ganz cool, dass es beim Glauben nicht unbedingt um die Größe geht, sondern vielmehr um das, woran man glaubt. Also der hat dort das Bild gebracht, wenn ich übelsten Glaube habe, dass mich das Eis trägt, das ist aber nur 1 Zentimeter dick von dem See, dann kann ich glauben, wie ich will. Ich kann einen monstermäßig großen Glauben haben, ich werde trotzdem einbrechen, weil das Eis einfach zu dünn ist. Und wenn ich zweifle und nicht glaube, dass das Eis mich trägt, das ist aber 2 Meter dick, dann wird es mich tragen, egal wie sehr ich zweifle. Und trotzdem brauchst du den Glauben, diesen ersten Schritt aufs Eis zu setzen. Und ich fand das eigentlich ein cooles Bild dafür, wie sehr kommt es auf meinen Glauben an und wie sehr auf Gott. Es kommt trotzdem darauf an, woran ich glaube. Und ja. Bei der Frau hat man ja auch gesehen, die hat ihr Geld und ihren Glaube an ganz vielen anderen Punkten eingesetzt, an Ärzte und bestimmt auch viel Hokuspokus, was es damals gab, und hat gehofft, dass das hilft. Aber am Ende war es Jesus. Und es war entscheidend, dass sich die beiden an Jesus gewandt haben und nicht, wie groß ihr Glaube war. Weil es gibt auch Leute, die mit großem Glauben trotzdem krank sind und trotzdem sterben und auch nicht wieder aufgeweckt werden. Und ich finde es immer wichtig, bei so einem Thema zu sagen. Und darum ist Glaube ja auch dieses, ich vertraue dir voll und ganz. Und das heißt eben auch, dass dein Weg vielleicht mal anders ist. Also das bedeutet manchmal vielleicht auch, dass es nicht so läuft wie gedacht und dass es trotzdem gut sein wird. Ich meine, genau. Jesus betet ja selber, du kannst die Kreuzigung, du kannst diesen Kelch an mir vorübergehen lassen, aber dein Wille soll geschehen. Und ich finde, das ist ein Bild für einen gesunden Glauben. Gott kann alles, aber vielleicht hat er ja einen anderen Plan und dann ist es gut, wenn er seinen Plan durchzieht.
Ich finde halt, Glaube meint nicht automatisch, es passiert das, was ich erwarte, sondern Glaube bezieht sich ja auf den, an den ich glaube, dass der das, was er jetzt tun wird, in meine Situation hinein das Richtige sein wird. Und in dieser Geschichte war es wunderbarerweise zweimal Gesundheit oder Auferweckung vom Tod sozusagen.
Aber auch zweimal anders als gedacht. Also ja. Die Frau wäre gern sicherlich nicht nach 12 Jahren, sondern nach einem halben gesund geworden. Und der Mann oder der Papa, der Jairus, hätte sicherlich sich auch gewünscht, dass er nicht erst diesen krassen, tiefen Schmerz fühlen muss, dass seine Tochter gestorben ist.
Noch dazu, der Jairus ist ja vorher zu Jesus gegangen und es ist erstmal schlechter geworden.
Ja.
Also wenn man es mal aufs Gebet bezieht, also er bittet Gott um Heilung und statt dass er da langsam so einen Bergauf erlebt, erlebt er sozusagen das krasse Gegenteil, die stirbt sogar.
Ja.
Also dass trotz Gebet eigentlich erstmal was Negativeres passiert und am Ende sehen wir aber, dass Gott verherrlicht wird und dass dann doch die Tochter wieder auferweckt. Gut, wir müssen zur Landung ansetzen, es nützt nichts. Aber wir kommen langsam rein. Vielleicht werden wir irgendwann die Podcast-Zeit doch auf 40 Minuten oder 45 Minuten anheben müssen. Wir werden sehen. Kommen wir zu unseren beiden Nuggets. Also, ich würde gleich mal den Anfang machen. Mein Nugget, was ich euch gern mitgeben will für euren Alltag, ist eine Challenge, nämlich die Berühr-den-Saum-Challenge. Die Frau, die gibt sich mit ihrer Krankheit, mit ihrer Einsamkeit, mit ihrem friedlosen Herzen, ihrem Scham nicht zufrieden. Also sie bleibt nicht in ihrem Bedauern, in ihrer Opferrolle stehen und sagt, es ist halt alles Mist, ist halt alles scheiße, mir geht's halt dreckig, ich bin einsam, sondern sie geht genau damit zu Jesus. Und die Challenge für dich, für euch, geh diese Woche mal ganz aktiv auf Jesus zu mit dem, was dein Herz beschwert und friedlos macht. Sprich mal ganz bewusst ein Gebet, was du dir bisher vielleicht nicht getraut hast. Also friss es nicht in dich hinein, deine Situation, in der du gerade steckst, das, was nicht so läuft, wie du dir es wünschst, sondern geh diese Woche ganz bewusst mal auf ihn zu und nenn ihn das, was dein Herz beschwert, was dein Herz friedlos macht. Die Berühr den Saum-Challenge werde ich euch in diese Woche geben.
Cool, danke. Ich habe mehrere Punkte, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich nehme den Punkt Gottes Zeitplan akzeptieren, würde ich es mal nennen. In beiden Fällen, das habe ich ja gerade schon kurz gesagt, läuft es, glaube ich, anders, als die Menschen sich das gedacht haben. Und ich finde, da steckt viel drin. Einmal ist es diese Herausforderung, bleib im Gebet dran. Also bei der Frau hat es 12 Jahre gedauert, bis was passiert ist. Die hat sicherlich nicht 12 Jahre gebetet, sondern hat es woanders gesucht. Aber es gibt ja auch die Fälle, wo Leute ewig lang für was beten und manchmal Gott vielleicht auch unsere Geduld herausfordert und guckt, bleiben wir dran. Und das sage ich mir am meisten selber, weil mir fällt es schwer, an der Sache dran zu bleiben. Aber ich weiß von Eltern, die über Jahrzehnte für ihre Kinder gebetet haben, die auf dem falschen Weg waren und dann erleben durften, wie nach 20 Jahren irgendwie Gott Lebenssituation verändert hat. Und ich gesagt habe, ich war 20 Jahre, habe ich jeden Tag gebetet. Und es bewundere ich zutiefst, diese Geduld im Gebet dran zu bleiben. Und das will ich uns als Challenge mitgeben. Einmal dieses geduldig beten, dranbleiben an Sachen und das andere auch bereit zu sein, dass Gott einen anderen Zeitplan hat. Dass Sachen vielleicht zu einer anderen Zeit kommen, wie wir es uns denken, manchmal früher. Und man irgendwie denkt, boah, ich bin noch gar nicht bereit dafür, aber Gott legt es jetzt hin. Oder aber auch, dass Sachen eben lange dauern und man Geduld lernen muss. Und das auch ja was Gutes ist, auf was zu warten, weil wir wissen, es wird kommen.
Vielleicht ist Gott nie zu spät, sondern unsere Uhr einfach viel kleiner als seine. In diesem Sinne bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen,
Schicht im Schacht.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Ciao. Licht im Schacht.